Das Wachstum. Ja, das Wachstum, nichts ist in unserem Gemeinwesen so oft thematisiert. Nichts wird in unserer Gesellschaft und in unseren Medien so oft besprochen wie das Wachstum. Aktuell, man braucht bloß die Wirtschaftsseiten aufschlagen, aber manchmal verirrt sich das Thema auch auf die ersten Seiten der großen und bunten Presse. Aktuell wird besorgt gefragt, ob es nicht zu einem Einbruch des Wachstums komme. Ob nicht der Einbruch bei Banken und Börsen, bei den großen Hedgefonds und bei den großen Anlegerkonglomeraten, bei den Fonds, ob nicht diese Einbrüche sich negativ auf die Wachstumsraten der Wirtschaft auswirken werden. Die Finanzminister äußern sich dazu, die Wirtschaftsminister, die Kanzler und Präsidenten. Gibt es einen Einbruch des Wachstums? Wird es einen Einbruch geben? Wird sich etwas abschwächen? Man geht davon aus, und dies ist das Auffällige, dass, wenn es mit dem Wachstum funktioniert, dass dann der Sorgegegenstand von allen Verantwortlichen im Lande gut läuft, dass dann alles gut ist und alles funktioniert. Umgekehrt, sich ums Wachstum kümmern, kommt daher, als sei es die selbstverständliche, die von keinem in Frage zu stellende und überhaupt die positive Gemeinschaftsaufgabe. Kritik am Wachstum, wenn, dann höchstens sehr moralisch. Aber eine fundierte Kritik am Wachstum ist eigentlich nirgendwo im Programm. Wachstum, das ist anscheinend eine unhinterfragbare Formel fürs Gemeinwohl. Und wir wollen uns heute einmal mit dieser Formel Wachstum eingehend beschäftigen und sie auf den Prüfstand stellen. Also, wir wollen fragen, was leistet man sich, wenn man das Wachstum als selbstverständliches Lebensmittel aller behandelt? Ist Wachstum wirklich das Lebensmittel? Sollte man die Selbstverständlichkeit einfach übernehmen? Ist das lebensklug oder vielleicht gar nicht so gescheit? Und wenn vom Wachstum nun alles abhängt und das Mantra aller Verantwortungsträger Wachstum, Wachstum ist und auch praktisch gilt, davon, vom Wachstum, hängt alles ab. Was lernt man darüber, wenn es um das Wachstum in diesem Gemeinwesen geht?
Ja, also, an dem Wachstum, diesem eigenartig abstrakt daherkommenden Gemeinschaftsziel, gibt es keine Kritik. Das wird auch nicht hinterfragt, obwohl sonst immer alles hinterfragt wird. Ja, sogar diese Sorte Vorbehalt, sage ich mal, aus der ökologischen Ecke, die mal eine Weile in Mode gewesen ist, ist wieder ziemlich aus der Mode gekommen. Ich meine die Redeweise von den Grenzen des Wachstums. Hat ja der Club of Rome in den 70er Jahren aufgebracht, diese Redeweise. Auch das ist keine Kritik am Wachstum, wenn man diesem Ding bescheinigt, es könnte an eine Grenze kommen. Dann ist das Ding für sich genommen immer noch als eine feine Ware unterstellt. Naja, gut, also da möchten wir in einem ersten Durchgang mal ein paar Merker setzen, die diese Selbstverständlichkeit von auf Wachstum kommt's doch wohl an, vielleicht ein klein bisschen erschüttern könnten. Der allererste Merker soll darin bestehen, in der äußerst schlichten Anfrage, das Wachstum. Warum soll eigentlich immer alles wachsen müssen? Oder anders gefragt, ob was wachsen soll oder vielleicht lieber nicht, kommt es da nicht darauf an, was da wachsen soll. Geht es zum Beispiel, sagen wir mal, um das Wachstum der Versorgung der Menschheit mit Bier, Leberkäse und Speiseeis? Da könnte man sich ja vielleicht anfreunden damit. Oder geht es ums Wachstum von Kanonen? Warum sollte eigentlich das eine oder andere auf der Welt nicht auch mal weniger werden? Vielleicht wäre die Welt ja sogar ein better place, wenn da weniger Kanonen oder sagen wir mal weniger Deutschlandfahnen oder Ami-Fahnen zugegen wären. Bei Wachstum fragt kein Schwein nach so etwas. Wachstum erlaubt anscheinend gar keine prüfende Rückfrage, ob das auch in Ordnung geht. Nächster Merker. So abstrakt das Wachstum daherkommt, so arschklar ist es jedermann, der davon spricht, dass damit selbstverständlich das Wachstum der Wirtschaft gemeint ist. Das Wachstum der Wirtschaft. So, jetzt stelle ich mich mal ganz dumm. Das heißt, ich tue so, als käme ich gerade aus, sagen wir mal, aus dem Sozialkundeunterricht der 10. Gymnasialklasse oder so. Da lernt man nämlich, die Wirtschaft, die ist für den Menschen da. Die Wirtschaft ist dafür da, die Bedürfnisse der Menschheit zu befriedigen und selbstverständlich auch die moderne Form der Wirtschaft, unsere Marktwirtschaft, die ist fürs Bedürfnisbefriedigen zuständig. Habe ich gelernt. So, jetzt fragt sich, wenn die Wirtschaft für die Bedürfnisbefriedigung der Menschheit zuständig ist, schneidet dann eine Wirtschaft, die auf immer mehr Wachstum angelegt ist, vor diesem Prüfkriterium nicht sogar ziemlich schlecht ab? Wenn mir irgendwas mangelt, ich habe Durst oder ich brauche ein Dach über dem Kopf, dann ist vom Standpunkt meines Bedürfnisses, dem der Gegenstand seine Befriedigung mangelt, einzig von Interesse, dass der Gegenstand zu Weg gebracht wird und in meine Verfügung gerät. Wenn ich Durst habe, dann brauche ich, sagen wir mal, je nach Tageszeit ein Wasser oder ein Bier. Und wenn ich das hatte, dann ist mein Bedürfnis zufriedengestellt. Und ein weiteres Wasser oder ein weiteres Bier trägt überhaupt gar nicht zu vergrößertem Wohlbefinden bei. Erst dann, wenn ich wieder Durst kriege, dann soll wieder eins da sein. Oder beim Dach über dem Kopf, da ist es ja noch eklatanter. Wenn es mal da ist, dann trägt ein weiteres Haus für die Befriedigung meines Bedürfnisses nach dem Dach über dem Kopf todsicher nichts bei. Also vom Standpunkt der Bedürfnisbefriedigung, wofür die Wirtschaft laut Sozialkundeweisheit ja da sein soll. Wenn da etwas fehlt, dann braucht man doch genau von dem Ding, was da fehlt, mehr. Aber doch nicht überhaupt von allem mehr. Bedürfnisse haben ihr Maß in der Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses. Mehr ist dann A, nicht etwa bessere Bedürfnisbefriedigung, sondern erstmal Blödsinn. Und B, die Sachen, die da wachsen sollen, die müssen ja fabriziert werden. Also die Gegenstände der Bedürfnisbefriedigung, die kosten die Menschheit bekanntlich die Anstrengung, sie herzustellen. Die kosten Arbeit. Das ist ein Ding, da möchte ich extra drauf rumreiten. Der Standpunkt, es soll Wachstum sein, sonst ist alles zu spät, der schließt geradezu aus, dass man vom Standpunkt eines angenehmen Lebens aus es auch mal gut sein lassen kann und sich schonen soll. Also, freie Zeit, Muse, das ist in der Figur, die Wirtschaft muss immerzu wachsen, schon mal ein gutes Stück negiert. Also, es könnte eigentlich jeder Mensch auch mit dieser Klippschulweisheit von die Wirtschaft ist für die Bedürfnisbefriedigung da. Wenn er diese Weisheit bloß ein Stück weiter denkt, dann müsste er eigentlich drauf kommen, dass die Sorte Wirtschaft, die immerzu wachsen soll und muss, dass es sich bei dieser Sorte Wirtschaft jedenfalls nicht um eine gelungene Bedürfnisbefriedigung und erst recht auch nicht um möglichst viel arbeitsfreie Zeit und Muse drehen kann. Gut, jetzt könnte man ja sagen, es gibt viele arme Leute auf der Welt. Denen fehlt viel. Die könnten wirklich noch viel Zeug brauchen. Tja, nächster Merker, ist das Wachstum unserer Wirtschaft denn etwa für die gedacht? Es kann doch kein Zufall sein, dass bei der Rede vom Wachstum kein Schwein darauf verfällt, dass der Lebensstandard der vielen armen Leute wachsen soll. Die Hartz-IVler, die Obdachlosen, was weiß ich, die ganzen Hungerleider in der dritten Welt, soll doch der Daimler seine nächste Runde Wachstum mit der Versorgung, kostenlos wenn es geht, von diesen Leuten bewerkstelligen. Das würde jeder für absurd befinden. Und zu Recht. Bloß, wenn das absurd ist, dann spricht das gegen eine Wirtschaftsweise, die auf Wachstum überhaupt angelegt ist. Es heißt zwar, ohne Wachstum geht Bedürfnisbefriedigung nicht. Die Umkehrung aber, dass Wachstum dann auf alle Fälle die Bedürfnisse der Leute sicherstellen würde, die will niemand behaupten. Wachstum verheißt also nicht, dass man mit gelingendem Wachstum ins Haus und Braus leben könnte. Ganz im Gegenteil. Wegen des Wachstums kriegt man jeden Tag in der Öffentlichkeit gesteckt. Wegen des Wachstums muss man sogar zurückstecken und bei jeder Phase des Konjunkturzyklus dieser Wirtschaft, sei es Auf- oder Abschwung, schwer darauf aufpassen, dass die Wirtschaft in ihrer jeweiligen Phase nicht Schaden leidet. Und Schaden leiden würde sie, wenn die Versorgung der Menschheit auf ihrem Programm stünde. Also Wachstum, bitte sehr, aufgemerkt, Wachstum ist nicht ein Dienstleister am Bedürfnis. Das Wachstum dieser Sorte Wirtschaft, mit der wir es zu tun haben, das sind die Bedürfnisse, ganz im Gegenteil, das Zweitrangige, das bloß Bedingte, die Bedingung dafür, dass Bedürfnisse überhaupt zum Zug kommen, soll Wachstum sein. Und das Wachstum, respektive seine Funktionäre, die dürfen dem Rest dieses Ladens sogar ihre Erfordernisse diktieren und seien die noch so grob und ungesund. Ein letzter Merker für die erste Runde. Die vollständig hinreichende Begründung dafür, warum Wachstum selbstverständlich unser aller Anliegen sein muss, die finde ich ebenfalls etwas verräterisch. Die heißt nämlich schlicht und ergreifend, weil alles vom Wachstum abhängt. Wachstum ist die Bedingung für alles. Alles andere ist das Bedingte gegenüber dem Wachstum. Warum? Weil alles vom Wachstum abhängt. soll man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Abhängigkeit, das soll ein unwidersprechlich guter Grund dafür sein, sich ihr zu fügen. Dem Wachstum gegenüber soll es, wenn es nach der Öffentlichkeit geht, überhaupt nur eine Stellung geben. Und die heißt, abhängig, aber immer.
Ja, Wachstum. Wachstum in unserer Marktwirtschaft. Wachstum. Wachstum, so haben wir uns hier in unserer Sendung Forum Gegenstandpunkt einmal gefragt. Wachstum. Wachstum, das macht doch vom Standpunkt der Versorgung wenig Sinn. Wachstum überhaupt. Wachstum unspezifisch, Wachstum in diesem abstrakten Sinn. Und Wachstum? Wachstum heißt doch auch, die Mühen zu vergrößern. Immer mehr Mühe, immer mehr Arbeit. Auch von daher ist die Parole, wir brauchen Wachstum unbedingt, denn davon ist alles abhängig. Das macht sehr wenig Sinn. Es ist also, wenn man sich auf den Standpunkt der konkret nützlichen Dinge, die man braucht zum Leben, stellt, ein Reichtumsbegriff, der einigermaßen absurd wäre und absurd ist. Und warum leuchtet er so ein? Warum ist er hier so selbstverständlich? Und in diese Selbstverständlichkeit wollen wir das Gift des Zweifels träufeln. Nur in einer Gesellschaft wie in unserer, nur in einer Marktwirtschaft ist es einleuchtend. Nur in einer Gesellschaft, in der der Zweck des Produzierens überhaupt nicht das Befriedigen der Bedürfnisse der Massen, der Leute, der Bedürftigen ist. Und wo der Zweck des Produzierens auch nicht so abgefasst ist, dass man sagt, wir achten darauf, dass die, die schon die Mühe des Arbeitens auf sich nehmen, möglichst viel Zeit, Freizeit haben und beim Arbeiten nicht, tja, sich selber verschleißen, nicht sich selber kaputt machen beim Arbeiten. In einer Gesellschaft, wo der Zweck der Produktion also nicht Bedürfnisbefriedigung und möglichst viel Muße ist, sondern nur in einer Gesellschaft, wo es um die Produktion von Geld und immer mehr Geld geht, nur da ist die Parole Wachstum natürlich. Das ist unsere Parole. Nur da ist das selbstverständlich. Mit Geld ist nicht etwa ein schönes Hilfsmittel für die Bedürfnisse in die Welt gesetzt. Man muss es sich einfach nur daran klar machen, während Bedürfnisse sonst ihr Maß darin haben, dass sie eben mehr oder minder und schön befriedigt sind, ist mit Geld ein ganz anderes Bedürfnis in der Welt. Geld ist ein maßloses Bedürfnis, ein maßloser Zweck der Produktion. Vom Geld kann man nicht genug haben, denn im Geld ist Eigentum eingeschlossen. In Geld steckt darin, hier ausschließliches Haben über gesellschaftlichen Reichtum und auf der anderen Seite Ausschluss davon. Darum ist im Geld ständig die Frage, davon kann man nicht genug haben, davon muss man mehr haben. Während alle anderen Bedürfnisse ihr Maß im befriedigten Bedürfnis haben, ist es beim Standpunkt Geld nie die Rückübersetzung in die Frage, einfach so, das sind die Bedürfnisse und sind sie denn nun befriedigt? Es ist ja geradezu umgekehrt, auch dies vielleicht einmal durchdacht. Die Bedürfnisse spielen in unserer Marktwirtschaft, in dieser Gesellschaft des Wachstums, eine ganz seltsame Rolle. Sie haben die schäbige Rolle, dafür da zu sein. Die Bedürfnisse sind dafür da, dass Geld mit ihnen verdient wird, dass der Geldreichtum der Händler und so weiter sich mehrt. Die Produktion von Gütern findet hierzulande statt, um nicht einfach ein nützliches Ding herzustellen, sondern um eine mit Gewinn verkaufbare Ware auf den Markt zu bringen. Damit die Leute Waren kaufen, damit die Menschen Geld hinlegen, damit Unternehmer die produzierten Waren mit einem Gewinn versilbern können, werden dauernd Varianten von Produkten entwickelt, damit die Menschen wieder kaufen, konsumieren sollen. Eigentlich ist es sogar so, in dieser Gesellschaft ist der Zweck des Wachstums erfüllt, wenn die Dinge gekauft sind. Was der Käufer damit macht, ob er sie verbraucht, ob er sie verliert, ob er sie wegschmeißt, ob er sie überhaupt benutzt, ist in unserer Gesellschaft vollkommen gleichgültig. Ob das Zeug überhaupt taucht? Nun ja, es ist eine Voraussetzung, dass man es verkaufen kann. Aber wie viel Schrott wird hier hergestellt, nur damit es verkauft wird? Drehen wir den Gedanken noch einmal um und versuchen noch einmal das selbstverständliche Wachstum brauchen wir in Frage zu stellen. Es ist doch etwas, was ein bezeichnendes Licht auf diese Gesellschaft wirft, dass Bedürfnisse, die befriedigt sind, in dieser Gesellschaft nicht einfach ein Grund für Zufriedenheit bei den Maßgeblichen, bei den Unternehmen herstellen. Wenn man hört, der Markt für Kühlschränke ist in der Zwischenzeit gesättigt, dann ist das schlecht für alle Firmen, die Kühlschränke herstellen. Es ist kein Grund für Freude. Na ja, das ist doch fein. Hier ist in der Zwischenzeit bei denen, die sich so ein Ding kaufen können, eine Marktsättigung da. Nein, in dieser Gesellschaft heißt das, das bremst das Wachstum. Das ist Krisenphänomen. Befriedigung von Bedürfnissen, also Marktsättigung, so wird es ausgedrückt, ist nichts Gutes in dieser Gesellschaft. Und noch einmal anders gedacht. Was heißt hier eigentlich, die Bedürfnisse sind befriedigt? Von wegen. In dieser Gesellschaft zählen doch nur Bedürfnisse, die man zu Geld machen kann. Es ist doch gar nicht so, dass einfach, weil ein Bedürfnis da wäre, es befriedigt werde, wenn nur die Dinge zur Befriedigung produziert werden können. Es sind doch nur die Bedürfnisse, die zahlungsfähig sind, die Geld aufweisen, die in dieser Gesellschaft überhaupt zum Zuge kommen. Ein Bedürfnis, das über kein Geld verfügt, über dieses Bedürfnis wird in dieser Gesellschaft keinesfalls befriedigt. Es wird gern so argumentiert, Wachstum muss sein, schau mal auf den Mangel, so viele Leute haben doch noch so wenig Dinge. Gerade umgekehrt könnte man, wenn man genauer hinschaut, argumentieren und sehen. Denn in unserer Gesellschaft ist es nicht so, dass das Wachstum der Unternehmen dazu führt, dass die Bedürfnisse alle befriedigt werden, sondern einem Überangebot an Mitteln der Bedürfnisbefriedigung in Warenform stehen lauter nicht befriedigte Bedürfnisse von Leuten gegenüber, die zwar Bedürfnisse, aber kein Geld haben. Also hier einen riesigen Berg von Mitteln der Bedürfnisbefriedigung, dort unbefriedigte Bedürfnisse, und das ist in dieser Gesellschaft kein Widerspruch. Diese Produktion, die Produktion, wo es sich um Wachstum überhaupt dreht, diese Produktion, ja, sie dreht das Verhältnis von Konsum und Produktion eigentlich sehr absurd um. Nicht für Bedürfnisbefriedigung wird produziert, sondern umgekehrt. Hier heißt es, es muss Konsumtion geben, und zwar Konsumtion, die Geld hat, damit die Produktion erweitert wird, damit die Produktion überhaupt erweitert werden kann. Und die Produktion, sie muss erweitert werden, damit der Geldgewinn wächst. Für Unternehmen, die Geld in einen Produktionsprozess vorschießen und mehr Geld aus ihrem eingesetzten Vorschuss herauszuwirtschaften, ist Gewinn da eigentlich das letzte Wort? In dieser Gesellschaft des Wachstums, da heißt Geld haben und ausgeben und dann ist es weg, eigentlich, dass man zu den armen Massen dieser Gesellschaft gehört. Da ist das Geld immer, spätestens am letzten des Monats so ziemlich zu Ende und manchmal ist schon das Geld zu Ende und der Monat hat noch einige Tage. Die richtige Anwendung in dieser Gesellschaft des Wachstums, wo es auf Geld ankommt, ist doch eine etwas andere Anwendung von Geld. Geld nicht weggeben, sondern anlegen. Hier ist doch der wirkliche Sinn von Wachstum untergebracht. Geld so ausgeben, dass man es behält und es sich mehrt. Ja, das ist die Verwirklichung des Sinns des Geldwachstums. Geld muss dafür da sein, dass es einen Überschuss bringt. Geld muss dafür da sein und so angelegt werden, dass es ein Mehr bringt. Ein Mehr nicht für denjenigen, der arbeitet. Nein, der arbeitet, muss dafür sorgen, dass der das Geld anlegt, einen Überschuss, einen Gewinn hat. Dies ist die erste Bedingung von Wachstum, der erste Gedanke von Wachstum. Es ist die Regel, Wachstum heißt, in dieser Gesellschaft muss der Überschuss derer wachsen, die Geld haben, um es produktiv anzulegen und daraus Gewinn zu machen. Sie arbeiten nicht, sie lassen ihr Geld arbeiten. Und die Wahrheit daran ist, mit ihrem Geld verfügen sie über andere Leute, die arbeiten müssen und ein Gewinn muss herauskommen. Auf dieser Seite heißt also Wachstum, Wachstum von Gewinn, die ewige Reproduktion der Mittel, von denen die Leute, die die Mittel bedienen müssen, ausgeschlossen sind, von denen sie beherrscht sind. Denn sie dienen ja den Wachstumsmitteln. Und selbst damit ist es doch nicht erledigt. Es ist nicht damit erledigt, dass die hier in dieser Gesellschaft die Arbeit tun, eine Klasse von Leuten erhalten, die statt zu arbeiten, für sich arbeiten lassen und ihren Konsum von anderen bestreiten lassen. Nein, dieser Gewinn, dieser Überschuss ist nur ein Abfallprodukt der Gewinnmaschinerie. Es ist in dieser Gesellschaft sogar so, Wachstum muss sein, und darauf verweist jeder Unternehmer, ich muss immer mehr Gewinn machen, weil die Konkurrenz schläft nicht. Die Konkurrenz der Eigentümer, die um Wachstum konkurrieren, heißt auch mein Wachstum gegen das der anderen. Und das setzt etwas in Gang. Es geht nicht bloß wegen des Interesses, auch deswegen, aber eben auch in der Konkurrenz der Eigentümer darum, immer mehr Wachstum für das eigene Kapital gegen die anderen zu erzielen. Wachstumsmittel vermehren, eine Endlosspirale der Gewinnproduktion, die wiederum Mittel ist für weitere Gewinnproduktion. Wachstum bezeichnet also eine Organisationsweise des Reichtums, in dem Geldsummen immer zuwachsen müssen. Wie groß sie auch sind, sie stellen in dieser Gesellschaft, in einer Gesellschaft des Geldes, immer nur beschränkte Summen dar. Kapitalsummen sind tatsächlich weniger Geld und geschäftsuntüchtig, wenn sie nicht wachsen. Es hängt davon ab, dass sie reinvestiert werden können. Jeder Unternehmer sagt, mein Gewinn taugt nur, wenn ich daraus mehr Gewinn machen kann, als ich bisher gemacht habe.
Also Zwischenfazit. Die Sache mit dem Wachstum der Wirtschaft, die macht überhaupt nur dann Sinn, nämlich dass das Wachstum ewig sich steigern muss. Die macht überhaupt nur dann Sinn, wenn diese Sorte Wirtschaft, mit der wir es zu tun haben, gerade nicht dem Zweck Bedürfnisbefriedigung unterliegt und gerade nicht dem Zweck möglichst schonend an die Güter seines Bedarfs heranzukommen unterliegt, sondern einem ganz anderen Zweck und Kriterium unterliegt, nämlich dem Geld und seiner Vermehrung. Geld und auf Vermehrung programmiertes Geld, also Kapital, das sind die Affären, um die sich die auf Wachstum erpichte Wirtschaft dreht. Die Anhäufung von Geld, die immerwährende Vermehrung von Geld und die Anwendung der Produktion für diesen Zweck. Mit dem altertümlichen Ökonomenausdruck, es geht um die Akkumulation von Kapital. Die regiert den Zweck der Produktion. Und zwar höchst absurd. Der alte Marx bescheinigt dem Kapitalismus, es geht bei ihm um Produktion, um der Produktion willen. Näher erläutert als die Produktion ist eine Geldmaschine geworden und da drin hat sie ihr Maß. Das heißt, für die Leutchen, für die werten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für das Anfertigen der Produkte, also für das Durchziehen der Produktion zuständig sind, allerhand, bloß nichts Gutes. Die menschlichen Träger der Arbeit, die spielen in einer auf Wachstum programmierten Wirtschaft zugleich eine ganz ausschlaggebende und eine ganz schäbige Rolle. Gebraucht werden die schon für die Arbeit, die da zu leisten ist. Die machen ja die Manager und Kapitaleigentümer nicht selber, sondern dafür haben sie ja die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bloß zugleich ist der Entgelt für die Dienste, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu zahlen ist. Dieser Entgelt firmiert in der auf Wachstum programmierten Wirtschaft des Kapitals zugleich als eine Kost, also als eine negative Größe. Eine Größe, die den Betriebszweck, den Gewinn, beschränkt. Und infolgedessen ist das, was für die Leute der Lebensunterhalt ist, vom Standpunkt eines kapitalistischen Betriebes aus, eine Kost, die möglichst gering zu halten ist. Naja, gut, das kriegt man seit etlichen Jahren in brutaler Deutlichkeit mitgeteilt, worum es geht. Dass es um Lohnsenkung geht, dass flächendeckende Senkung des Lohnniveaus ein Erzzweck unseres Standorts ist, nämlich gerade damit unser Standort sein Wachstum zu Wege bringt und wenn es geht, besser zu Wege bringt als konkurrierende ausländische Standorte. Also, Lohnsenkung ist das Erste, was das Wachstum von Kapital gebietet. Arbeit, die wenig kostet und dadurch viel Gewinn bringt. Von der Sorte Arbeit kann dann aber umgekehrt unter dem Kommando wachstumserpichter Unternehmer gar nicht genug angewendet werden in ihrer Fabrik. Arbeit, die wenig kostet und dadurch viel Gewinn bringt. Oder betriebswirtschaftlich ausgedrückt rentable Arbeit. Davon kann dann gar nicht genug angewendet werden. Und das spüren die glücklichen Arbeitsplatzbesitzer, so nennt man die ja heutzutage, obwohl ihnen die Arbeitsplätze ja gar nicht gehören und es ein höchst zweifelhaftes Glück ist, an ihnen vernutzt zu werden. Jedenfalls, das spüren die glücklich Beschäftigten an allen Ecken und Enden, nämlich an der ihnen abverlangten Arbeitsleistung, von der kann der Unternehmer für den Geldbetrag, den er dafür zahlt, gar nicht genug einfordern. Und er richtet sogar seine Maschinerie, seine Gerätschaften, den Produktionsprozess gewissermaßen schon technisch so ein, dass ohne die Ablieferung von maximaler Arbeitsleistung da sowieso keiner antreten braucht. Dann von dieser leistungsorientierten, von dieser leistungs- und mühsalintensiven Arbeit kann der Unternehmer, der auf Wachstum scharf ist, auch in dem Sinne nicht genug kriegen. Sie kann gar nicht lang genug dauern. Je länger für einen Geldbetrag gearbeitet wird zu den Leistungsbedingungen, die der Unternehmer vorgibt, umso besser für den Unternehmer und für seinen Gewinn und für das Wachstum des Standorts. Heutzutage ist ja Ausdehnung der Arbeitszeit gewissermaßen die Bedingung jedes Arbeitgebers, um überhaupt noch meinetwegen ein paar schlappe Lohnprozente in der Tarifrunde herauszurücken. Naja, an Arbeitsleistung, an Arbeitszeit und am Arbeitsentgelt merken also die beschäftigten Leute die Wirkungen davon, dass die Wirtschaft dem Imperativ Wachstum von Kapital unterstellt ist. Für Belegschaften heutzutage, ne? Die werden ja bekanntlich benannt als, das sind olympiareife Belegschaften. Naja, für Belegschaften unter dem Kommando des Wachstums heißt das olympische Motto offensichtlich billig, willig, produktiv und mobil. Also, wenig angenehme Wirkungen des Wachstums spüren die Beschäftigten. Wenig angenehme Wirkungen des Wachstums spüren aber auch die Massen von Arbeitslosen. Für die geht es nämlich wegen des gültigen Maßstabs. Die Arbeit, damit sie überhaupt angewendet wird, hat rentabel fürs Wachstum zu sein. Wegen dieses Maßstabs gibt es für die Arbeitslosen nichts zu tun und nichts zu beißen. Einerseits sind sie ausgestellt worden, weil eine reduzierte Belegschaft, die mehr leistet, sich für das Wachstum des Betriebs besser rentiert. Und andererseits ist mit rentabler Arbeit ein Maßstab aufgerichtet, der hat sich gewaschen. Die konkurrierenden Firmen müssen, sagen sie, dass sie das müssen, und sie müssen es tatsächlich, aber nur deswegen, weil sie sich alle gegenseitig diesen Zwang aufherrschen. Also die konkurrierenden Firmen müssen einen Maßstab an die Beschäftigung, an die Einstellung von Leuten richten, der da sagt, rentabel oder gar nicht. Und ein Millionenheer von Arbeitslosen scheitert an diesem Maßstab für Beschäftigung, für Rentabilität, für Wachstum von Kapital. Und ganz kurz ein letzter Hinweis. Die soziale Abteilung in diesem Laden, ja, die ist ja seit einiger Zeit als ein einziges kollektives Wachstumshindernis identifiziert und wird infolgedessen ziemlich gnadenlos dem Wachstum geopfert. Da brauche ich ja nur auf die Besprechung des Jubiläums von Hartz IV hinweisen, wo sich momentan alle die Mäuler drüber zerreißen. Naja, wegen dem Wachstum des Standorts ist eine Verarmung auf der Seite des Sozialen herbeizuführen, die hat sich gewaschen.
Ja, und natürlich gibt es gleich, wenn man solche Argumente, solche grundlegenden und unsere Gesellschaft mit sehr unbequemen Fragen konfrontierende Argumente erzählt, dann gibt es gleich jemanden, der sagt, gut, dass es den Staat gibt. Der Staat, unser aller Staat. Er wird sich doch darum kümmern. Es muss doch, wenn so viel Macht in den Händen der Wachstumsagenten, der Unternehmer ist, dann muss es doch, ja, den Staat als Regulativ und so weiter, als Eingreifer geben. Stopp. Dass es überhaupt solche Verhältnisse gibt, dass es Verhältnisse gibt, in denen es selbstverständlich ist, dass Wachstum des Kapitals das Allgemeinwohl dieser Gesellschaft darstellt und umfassend und endgültig definiert. Das gibt es nur, weil diese Institution, der Staat, weil die öffentliche Gewalt, weil die Zentralgewalt unserer Gesellschaft es so eingerichtet hat, weil sie ein Interesse daran hat. Es ist, um es einmal in einigen Thesen hinzusagen, es ist doch so, dass in unserer Gesellschaft das Wirken von Kapital gegenüber Arbeit, ich stelle euch aus, wenn ihr nicht billiger arbeitet, ich gehe woanders hin, wenn ihr es nicht billiger macht, der Gewinn muss steigen und wenn ihr dafür 20% Lohnsenkung hinnehmen müsst, dann muss auch das sein. All diese Erpressungsverhältnisse, die brauchen Gewalt, die sie überhaupt zum Zuge kommen lässt. Der Staat unterwirft die ganze Gesellschaft, die er beherrscht, dem Diktat, dem Geldwachstum zu dienen. Er ist es doch, der das Prinzip des Privateigentums einrichtet und verordnet, dass es in dieser Gesellschaft gar keine anderen gesellschaftlichen Absprachen und Beziehungen gibt. Es gibt nur eins, die Konkurrenz um Geld, um privates Haben gegeneinander. Etwas anderes ist hier gar nicht vorgesehen. Die gesellschaftliche Ordnung der Gesetze legt alle darauf fest, ihr könnt euer privates Wohl so verfolgen, dass ihr Geld macht und sonst kommt ihr zu nichts. So wird doch über die Gesetzgebung, über das Einrichten der Gesellschaft, das Geld zur Kommandomacht, über die gesellschaftliche Arbeit aller, die Arbeit leisten müssen. So wird von oben und mit aller Gewalt das Geld zum eigentlichen Produkt dieser Gesellschaft, in der dann eben eine bürgerliche Gewalt herrscht. Und der Staat, ja, er selber sieht sich und ist es doch auch, der als Nutznießer dieser gewaltsamen Einrichtung der Gesellschaft. Die Freiheit des Geldverdienens, in die er die Leute entlässt, ist politökonomisch die Pflicht, die Beauftragung, sich nach den Geldmitteln zu richten, sich also zu scheiden danach, wie viel man hat, in Arbeitgeber, die Geld haben und andere für sich Arbeit lassen und Arbeit nehmen, die für andere arbeiten müssen, sich als gesellschaftliche Maschinerie zur Gelderzeugung zu betätigen, das ist der Auftrag an alle Gesellschaftsmitglieder als automatische Quelle eines Reichtums, eines abstrakten Reichtums, der von den Leuten getrennt ist. Und so ist dann das Wachstum an Geld auch Quelle staatlicher Macht und kapitalistischer Reichtum auch ein Herrschaftsmittel. Also, es ist so, die öffentliche Gewalt, die Regierung, die das gesellschaftlich-politische Sagen haben, sie tun doch alles dafür, damit der Erfolg der Wirtschaft, die Kapitalvermehrung sich einstellt, sich beschleunigt, alles überwindet, alle Schranken, alle Widerstände, die sie vielleicht gegen die Opfer dieser Gesellschaft sich einstellen könnten, dass diese Widerstände niedergeworfen werden, keine Rolle spielen. Und wenn dann gesagt wird, und das Soziale? Tja, das Soziale. Das Soziale, an das jeder gern denkt und sagt, aus dem Wachstum, da kann man doch etwas finanzieren. Wenn das Wachstum gut läuft, dann können wir doch vielleicht auch, naja, den ganz Armen etwas zukommen lassen. Vorsicht. Erstens, die ganz Armen, sie entspringen doch gerade dieser Gesellschaft des Wachstums. Und das, was nicht unmittelbar fürs Wachstum taugt, soziale Schulen, Kindergarten und was man sich alles so einleuchten lässt und was man braucht in dieser Gesellschaft des Wachstums, dieses Soziale ist einerseits nichts weiter als das Mittel zur Aufrechterhaltung einer Gesellschaft, in der ständig ganz viele Sozialfälle produziert werden. Und umgekehrt sind all diese Sozialausgaben in der Zwischenzeit doch lange als kollektives Hindernis fürs Wachstum behandelt und werden gnadenlos danach durchsortiert, was kann man streichen. Wenn Sie immer mehr Kindergärten und Schulen bauen, wenn Sie sagen, hier vielleicht noch dies oder jenes, dann höchstens dann, wenn Sie sagen, das ist eine gute Bedingung, wenn es dem Wachstum an Kapital zugutekommt. Der Standort braucht gut ausgebildetes Kapital. Er braucht für seine Gesellschaft Personal. Das ist das Dogma dieser Gesellschaft, Wachstum von Kapital. Eigentlich ist das auch der Grund, warum es nicht einfach nur Kapital gibt, sondern man diese Gesellschaft auch mit einem Ismus belegt, nämlich Kapitalismus.
Ja, also muss man bei der Durchsicht über die Unzuträglichkeiten des Wachstums noch eins obendrauf setzen. Seine Befürworter machen daraus ein totales Dogma. Und solange sie das Sagen haben, ist es auch tatsächlich so. Einen Dogmatismus des Wachstums, dass es sein muss, dass alles davon abhängt, das hatten wir schon. Und jetzt noch das, was obendrauf kommt. Alle schädlichen Konsequenzen des Wachstums, alles, was das Wachstum fordert, inklusive der Opfer, die das Wachstum fordert, die sind nicht zugelassen als Einwände gegen das Wachstum, respektive gegen die Produktionsweise, die auf Wachstum beruht, sondern die schädlichen Konsequenzen inklusive der Opfer des Wachstums, die gelten umso mehr als Gründe für mehr Wachstum. Das meine ich mit Dogmatismus. Alles, was geschädigt ist durch das Wachstum, spricht für die Notwendigkeit von noch mehr Wachstum. Zur Heilung der schlechten Wirkungen des Wachstums braucht es Wachstum. Dazu drei Beispiele. Der Umweltdreck, die Arbeitslosigkeit, die Wirtschaftskrise. Also, wenn die Ökonomie des kapitalistischen Wachstums auch, wie sehr sie die Arbeit und die Arbeiter traktiert, haben wir vorhin davon gehandelt. Wenn sie darüber hinaus auch die Natur als Reichtumsquelle ergreift, dann richtet sie der Natur gegenüber genauso zerstörerische Wirkungen an, wie gegenüber der Arbeit, respektive der lebendigen Arbeitskraft. Das ist das sogenannte Umweltproblem überhaupt gibt. Naja, das verdankt sich den gültigen wirtschaftlichen Rechnungsweisen der auf Wachstum programmierten Produktionsweise. Wenn man die Flüsse oder die Luft als kostenlose Abfallkippen benutzt, dann nutzt das dem Wachstum, weil die Entsorgung der Exkremente der Produktion kostet die Kapitaleigentümer nichts. Die Wirkung ist allgemein bekannt. Und momentan kriegt man sie gerade wieder vorgeführt an den Menschen in Peking, die wegen die nicht mehr schnaufen können und sich deswegen lauter Tücher vor die Nasen halten. Ja. Und was ist die Fortsetzung? Was ist zu tun gegen das Problem der Umweltverdreckung? Naja, jeder hat es mitgekriegt. Es muss, so heißt es heutzutage, eine Versöhnung von Ökologie und Ökonomie her. Also, dass diese Sorte Ökonomie wegen ihrer verheerenden ökologischen Wirkungen außer Kurs gesetzt wird, das kommt garantiert nicht in Frage. Stattdessen wird eine Rentabilität in Wachstumsdingen zur Bedingung, zur Voraussetzung dafür gemacht, dass, was weiß ich, alternative Energiesorten überhaupt eine Chance haben. Und dann müssen sie unbedingt marktfähig gemacht werden. Also, dass damit ein Geschäft geht, dass auch noch alternative Energien ein Zusatzfeld für die Erzielung von Wachstum werden. Das ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass Solarenergie oder was weiß ich, was da einschlägig ist, zum Zuge kommt. Ein Geschäft muss mit ihm gehen. Sonst hat auch das Menschheitsrettungsprogramm Klimaschutz und so Zeug einfach keine Chance. Und dann sind sie Tag und Nacht am Werkeln und kochen lauter Ideen aus, dahingehend, wie man die Ökologie mit der Ökonomie versöhnt, und kommen dann auf so wunderbar einerseits absurde, andererseits marktwirtschaftlich höchst zweckmäßige Lösungsvorschläge, wie man installiert zum Schutze der Umwelt einen Handel mit Verschmutzungsrechten. So geht Kreativität im Interesse des Dogmatismus Wachstum. Oder nehmen wir die Arbeitslosen. Die kommen, war vorhin das Argument, zustande wegen erfolgreicher Anwendung des Wachstums und Konkurrenzmittels, dass das so schön Rationalisierung heißt. Dann werden sie ausgestellt oder gar nicht erst eingestellt und liegen auf der Straße. Und was fällt den Wirtschaftssachverständigen dazu ein? Das Einzige, was ihnen dazu einfällt, ist auszurechnen oder abzuschätzen, um wie viel Prozent das Wachstum zunehmen müsste, um die Brachliegenden zu absorbieren. Und die können natürlich auch was dafür tun. Sie können billiger werden. Einen Niedriglohnsektor einzurichten ist eine einzigste Dienstleistung an armen Leuten. Dass sie immer weniger kriegen, das soll der Dienst an ihnen sein. Der einzige Dienst, den das Wachstum für sie vorgesehen hat, und noch der ist ohne jede Garantie, dass eine Einstellung dann erfolgt, wenn man so gut wie gar nichts mehr kostet. Oder drittes Beispiel. Wenn dann mal wieder in der marktwirtschaftlichen Wirtschaftsform eine Krise ins Haus steht. Und ihr habt ja mitgekriegt, die einschlägigen Experten, die munkeln schon seit geraumer Zeit so etwas, dass es mal wieder so weit sein könnte. Meinetwegen als Folge der Kreditkrise, die in der Zwischenzeit den Weltmarkt für Kredit erfasst hat. Oder auch ohne das Zeug, Rezession in USA heißt es, und so weiter. Tja, wenn also wieder einmal die Absurdität Platz gegriffen hat, die es nur in der kapitalistischen Produktionsweise gibt, dass wieder mal zu viel Reichtum produziert worden ist, um profitlich verwertet zu werden. Zu viel Reichtum produziert, der dann herumliegt in Form von Warenbergen, die aber in Wahrheit anlagesuchendes Kapital sind. Also wenn die Absurdität mal wieder eingerissen ist, was folgt daraus? Daraus folgt ganz dogmatisch, wir brauchen noch mehr von dieser Sorte Reichtum. Endlich wieder Wachstum, damit das Wachstum nicht leiden muss. Mein Fazit aus dieser Besichtigung des Wachstums der kapitalistischen Wirtschaft heißt folgendermaßen: Vielleicht wäre die Welt ja mal gut beraten, sich von dieser heiligen Kuh Wachstum zu verabschieden. Melken, wie man so schön sagt, lässt diese Kuh Wachstum sich sowieso nicht. Es geht beim Imperativ Wachstum immer umgekehrt zu. Alles andere muss sich vom Wachstum melken lassen. Ein elend ungemütlicher Zustand der Welt.
Wir sind mit unserer Wendung zu Ende. Wer mit uns diskutieren will, findet Termine, wo wir unsere Thesen zur Diskussion stellen, hier in Frankfurt und so weiter, auf der Seite www.gegenstand.com. Auch dort mehr Material zu dieser Sendung. Ein Vortrag zum Thema Wachstum findet man auch auf der Seite www.argudis.de von Dr. Peter Decker. Für heute sind wir durch mit dieser Sendung. In 14 Tagen sind wir wieder da. Dann werden wir zu den Folgen des Wachstums einiges sagen, gerade in der Arbeitswelt. Dann wird die Frage, was heißt Wachstum eigentlich für die direkt Betroffenen, dann wird diese Frage unmittelbar auf den Tisch kommen. Wir werden uns unterhalten über Nokia, wir werden uns unterhalten über Mindestlohn und so weiter. In 14 Tagen in einer zweistündigen Sendung, dann haben wir genügend Zeit dafür. Dies war's vom Forum Gegenstandpunkt.